Unser Gott, der ist am Gärtnern. Und er ist am Bauen und am Schleifen und am Graben. Und dann manchmal, wenn er so reinsticht in die Erde, oder dann tut's weh. Dann werden Wurzeln abgetrennt und dann mag man das nicht. Und dann sieht's am Anfang so ein bisschen gekünstelt aus oder so. Und das muss zuerst wieder ein bisschen wachsen, dass die Natur dann wieder da ist. Aber er macht es gut. Rückblickend erkennen wir häufig dann, ja, es war eben gut, es war richtig, auch wenn man es gerade in der Situation nicht sieht. So gut. Wir haben einen guten Gott. Ein Gott, der sich offenbart hat und von dem wir lesen können in der Schrift. Die ganze Bibel spricht von unserem Herrn. Die ganze Bibel. Oder nicht nur das Neue Testament, auch das Alte Testament. Alles spricht letztlich von Jesus. Und ja, wenn ich das so früher in der Sonntagsschule gehört hatte, ja, das konnte ich gar nicht richtig glauben, denn von Jesus spricht ja die Bibel ab dem Neuen Testament. Aber gibt es auch im Alten Testament Bibelstellen, die von Jesus reden? Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Und wenn ich dann die Geschichten von Mose oder so von David dann gelesen hatte, als ich mit 16 Jahren mein Leben Jesus anvertraut hatte, dann konnte ich mich immer so ein bisschen durchhängeln. Ab und zu kannte ich schon eine Geschichte von früher. Aber gerade bei den Propheten war das dann ganz, ganz schwierig. Denn, ja, Propheten, da hatte ich kaum mal etwas gehört. Dann habe ich irgendwie den Jeremia gelesen und dann sind da die ersten 29 Kapitel voll einfach von Gerichtsandrohung. Das war dann echt schwierig. Und dann gibt man dann irgendwo dazwischen dann mal auf. Ja, wie mache ich das heute? Ich meine, wenn ich heute Jeremia lese, haben wir da irgendwie so, oh, das ist jetzt gerade ein Text, der fest angemalt ist, oder dann liest man das. Aber dann gibt es so andere Seiten, da ist dann da zeitweise nichts. Und wenn ich heute so die ersten Kapitel Jeremia lese und dann sehe ich, da hat es vieles nicht angestrichen, ja, dann lese ich das auch ein bisschen diagonal. Und zwar nicht, weil das Wort Gottes nicht gleichwertig ist, ja, alles ist Wort Gottes. Aber gewisse Texte sind uns gegeben für die damalige Zeit, eben diese Gerichtsandrohung vom Gericht, dann, dass Nebukadnezar kommt und dann die Babyloner gekommen sind. Und so. Aber das ist dann ein Text, so Kapitel 16 zum Beispiel, ja, jetzt nicht gerade für uns heute. Oder? Und dann lese ich das manchmal dann auch ein bisschen diagonal und dann kommt dann das Kapitel 30 und wow, dann wird es wieder farbig, oder? Dann wird es dann spannend. Ich möchte mit euch einen Text ansehen aus Jeremia 31, einen ganz, ganz zentralen Text, das ist so ein Goldnugget, der dann eben da ist. Und darum manchmal lohnt es sich dann eben doch weiter zu lesen in der Bibel. Denn manchmal, ja, bringt es einem gerade nicht so viel. Einfach weiterlesen, plötzlich kommt dann wieder so etwas, was dann toll ist. Jeremia 31, das hat bei mir so einen roten Strich da an der Seite. Und ein roter Strich an der Seite bedeutet für mich, dieser Abschnitt wird im Neuen Testament zitiert. Das heißt, wenn ich jetzt das da nicht so verstehe, ja, von was spricht da der Text, dann kann ich einfach im Neuen Testament schauen, ja, wo steht da etwas, und im Neuen Testament hat es dann auch wieder die roten Striche. Und dann sehe ich, ah, dieser Vers, der kommt aus dem Alten Testament, und so habe ich die Verbindung. Also dann kann man das erklären, was da eigentlich steht. Jetzt im Jeremia 31 heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Ja, was für eine Zeit kommt da? Und weil dieser Text in Hebräer 8, wie dann auch in Hebräer 10 zitiert wird, wissen wir sehr genau, um welche Zeit es sich handelt. Das ist nämlich die Zeit von Jesus. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Ja gut, also wenn Gott einen neuen Bund schließt, dann muss es ja einen alten Bund gegeben haben. Was ist dieser alte Bund? Wo hat das Bundesdenken begonnen? Wem hat einen Vorschlag? Im Horeb gibt es vorher nochmals einen Bund. Ja, der Noah-Bund, gut, das ist jetzt heilsgeschichtlich nicht so ein Bund, das ist mehr das Äußere, dazwischen, zwischen Noah und Horeb. Ja, natürlich, das weiß man schon, das ist manchmal nicht ganz so präsent. Aber das ist so der Hauptbund, den Gott gemacht hat. Abraham hat die Verheißung erhalten, die ganze Welt wird durch dich gesegnet werden.
Wow, so gewaltig. Und der Abraham hat aber schon gemerkt, das kann gar nicht sein, dass das einfach durch die blutsmäßige Nachkommenschaft ist, sondern das Ganze wird sich in Jesus erfüllen. Das heißt, wir haben da einen ganz großen Bogen von Abraham weg hin zu Christus. Denn jeder Mensch, der an Jesus glaubt, sagen wir, das ist jetzt mal ein Mensch, so, und der glaubt jetzt an Jesus, dann bedeutet das, indem wir an Jesus glauben, sind wir Kinder von Abraham. Das ist auch komisch. Nein, wir sind ja Kinder von Jesus, jawohl, aber weil Jesus ja ein direkter Nachkomme von Abraham ist, sind wir über Jesus ebenfalls Kinder von Abraham. Und damit teilhaftig dieser Verheißung. Galater 3 nimmt das ganz stark auf. So, das ist also der ganz große Bogen, der da über die Bibel geht. Ja, und da kommt natürlich der Horeb dann schon noch dazu, denn es geht da weiter in Jeremia 31, 32. Ein neuer Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, obwohl ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Also, von welchem Bund ist jetzt da die Rede? Oder? Jetzt kommt da der Mose. Und warum braucht es jetzt Mose? Ja, da könnte man sagen, das ist ja ein zweiter Bund. Nein, das ist der eine und einzige Bund, weil auch Mose hatte erkannt, dass alles mit diesen Opferungen, das erfüllt sich nicht in den Opferungen selbst, sondern das eigentliche Opfer, das ist Jesus. Also das, was Mose da erhalten hat, opfere, wenn du gesündigt hast, das ist ein Bild für das eigentliche Opfer von Jesus. Das hat er für uns gemacht. Dann jetzt merken wir, Mose ist nicht ein neuer Bund gegenüber Abraham, sondern die Bundessetzung ist bei Abraham, aber Mose hat eine Bundeserweiterung erhalten. Denn Abraham wusste noch nicht, wie lebt man vor Gott. Hingegen bei Mose wurde dann erst geklärt, Gott ist ein heiliger Gott und wir können nicht bestehen, darum braucht es Opfer. Also der Mosebund ist eine Erweiterung vom Mosebund. Und dann geht es weiter. Was ist der nächste Bund, den Gott dann gemacht hat? Nochmals 500 Jahre später, also etwa um 1000 herum, hat Gott mit David einen Bund geschlossen. Das ist eine Bundesbestätigung. Nämlich, dass in Ewigkeit jemand auf seinem Thron sitzen wird. Ja gut, der Nachfolger war dann der Salomo, aber dann geht's weiter und wir merken, ja, auch dieser Bund erfüllt sich in Christus. Denn der Nachkomme von David ist Jesus. Ja, und Jesus sitzt ja tatsächlich in Ewigkeit auf dem Thron. Also auch das erfüllt sich. Wir haben eine Bundessetzung, eine Bundeserweiterung und eine Bundesbestätigung. So gut. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Text von Jeremia. Jeremia, der verheißt jetzt eben einen neuen Bund. Siehe, es wird einen anderen Bund kommen. Und dieser neue Bund, der kommt, ist nicht so, wie der gewesen ist bei Mose. Denn was war das Problem bei Mose? Die haben eben dieses... Wieso konnte man denn diesen Bund nicht halten? Ja. Oder dieser Mosebund, das war so ein Druck, mach und streng dich an und mach ein bisschen mehr und ganz Hingabe, dann schaffst du es vielleicht. Aber wir haben es da gelesen im Vers 32, den kann man nicht halten, denn wir sind Fleisch. Wir leben nach dem Sündenfall. Gott ist dermaßen heilig, wir können die Gebote nicht halten. Naja, es gab dann Pharisäer, die sagten, habe ich alles gehalten. Naja, äußerlich vielleicht schon, aber nicht zumindest in den Gedanken. Das geht nicht. Und jetzt kommt Jeremia und sagt, es kommt da ein neuer Bund und der erfüllt sich daneben in Jesus. Ein neuer Bund. Und was ist jetzt das Neue an diesem neuen Bund? Es heißt dann Jeremia 31, 33, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Ah, was ist das Neue? Das Neue ist, dass nicht mehr das Gesetz von außen her drückt, mach, streng dich an, ein bisschen mehr Hingabe, dann geht's vielleicht. Nein, das geht nicht. Sondern das Gesetz wird in unser Herz hineingeschrieben. Und wie geht das? Indem ein Mensch an Jesus glaubt, von dem Zeitpunkt an wohnt dann Jesus in unseren Herzen drinnen. Und jetzt entfaltet er sich da in uns drinnen, so dass wir immer mehr in dem leben, wie es Gott gedacht hat. Der Prophet Hesekiel hat das Ähnliche gesagt. In Hesekiel 36, Vers 27 heißt es, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ach so, cool. Dann können wir ja zumindest immer mehr, immer häufiger die Gebote halten. Ja, wie macht jetzt das Gott? Also er wohnt jetzt in mir drin und jetzt entfaltet sich da etwas, dass ich diese Gebote halte. Nun, ich hatte mit 16 mein Leben Jesus gegeben und hatte das dann relativ schnell einmal begriffen. Ah, da ist dieser Gott und der lebt jetzt in mir drin. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Also wenn er da in mein Herz hineinkommt, ist der Gott der Liebe da drinnen und jetzt entfaltet sich diese Liebe und die Liebe ist ja die Zusammenfassung von allen Geboten. Ja gut, also wenn er jetzt in mir drinnen ist, dann entfaltet sich ja alles. Also wer liebt, der hält dann eben die 10 Gebote. Das wusste ich in der Theorie bald einmal. Aber im Herzen drin konnte ich das nicht fassen. Warum nicht? Wenn ich zurückdenke, dann merke ich, ja, mein Liebestank, der war immer nur ganz, ganz schwach gefüllt. Also meine älteste Erinnerung, die ich habe, da spiele ich ganz alleine. Meine beiden älteren Schwestern, ja, die hatten zusammengespielt. Mein jüngerer Bruder, der war 2,5 Jahre jünger, ja, bis der dann mal so alt war, es dauerte ein bisschen. Und meine Eltern, die waren beschäftigt mit der Karriere, da hatte man dann nicht so Zeit für die 4 Kinder, oder? Das ist sowieso viel. Und zudem hatten meine Eltern noch so Ehespannungen, dann hat man mehr mit sich selber beschäftigt als mit den Kindern. Und das führte bei mir dann dazu, dass ich eben alleine war und dann hat man mit mir ein bisschen wenig gesprochen. Ich konnte dann erst mit 4 Jahren sprechen. Und dann hat das eben eine Legasthenie mit sich gebracht. Und dann wurde ich dann in der Schulzeit gehänselt und in der 2. Schulklasse dann ein Mobbing. Da fehlte mir diese Liebe. Ja, ich kann mich kaum erinnern, dass ich mal in den Arm genommen worden bin, weil meine Eltern von meinen Großeltern das eben auch schon nicht erlebt hatten. Und dann überträgt sich das schön zum Nächsten. Das heißt, ich habe das schon gewusst, dass Jesus Liebe ist. Aber das konnte ich nicht fassen. Ja, da konnte man noch lange sagen, ja, aber glaub's doch, es steht doch so in der Bibel. Du hast doch Theologie studiert, du müsstest das doch wissen. Ja, ja, wissen vielleicht schon. Aber ich konnte das in meinem Herzen nicht annehmen. Ich bin ein Geliebter von Gott. Das war eine Lehre, ja. Also eine Lehre, eine etwas, das man lernen kann. Ja, ja, gelernt habe ich das schon. Aber wie macht jetzt das Gott, dass ich mich geliebt fühle von ihm? Das war für mich weit, weit weg. Aber gerade weil mein Liebestank so wenig gefüllt war, hat es in meinem Herzen geschrien. Ich suchte nach Liebe und das ist eben dann die andere Seite. Und dann kommt Gott durch eine Jugendgruppe und ich merkte, hey, da gibt es einen Gott der Liebe. Ja gut, also dann probiere ich das mal aus, verpassen kann ich ja nichts, wenn es nicht stimmt, hat es ja wenigstens nicht geschadet. Also gut, man macht da mal diesen Schritt. Und dann habe ich da Jesus kennengelernt, da am Hallenstadion in Zürich, 1985 mit Louis Palau, so eine riesige Veranstaltung war das, kennst du es noch? Ja, Willem Pals im 83 und dann im 85 der Willem Pals, ja. Der Louis Palau dann. Das war so mein Schritt damals. Und dann ist das nicht von einem Tag auf den anderen weg gewesen. Und jetzt bin ich der Geliebte. Das brauchte dann schon etwas Zeit. Aber dann ist etwas anderes entstanden. Ich hatte dann bald einmal von Wilhelm Pals gehört. Das ist so ein Verkündiger gewesen, der da umhergezogen ist von Deutschland, hat immer so die zentralen Botschaften der Bibel erklärt. Und dann habe ich den gehört und das hat mich fasziniert. Wow. Und dann hat das meine Nachbarin, die hat auch an Jesus geglaubt, gehört, dass ich da so ein bisschen Fan von dem bin. Also nicht nur ein bisschen, ich war wirklich Fan von ihm. Und dann hat sie mir das Zugticket bezahlt, dass ich ihm nachreisen konnte. Und da konnte ich dort sogar noch eine Musikkassette mit einer Predigt darauf kaufen. Und wenn ich dann zu Hause mal ein Bad genommen hatte, hatte ich da diese Kassette dann gehört und gehört und gehört und immer dieselbe. Ich konnte die fast schon auswendig. Das heißt, ich hatte jemanden erlebt, der mich gefördert hat. Ja, ich kannte den damals ja noch nicht persönlich, ja, und heute vielleicht auch nicht mehr, aber das war so eine Person, die hat mich gefördert. Oder ich hatte mich fördern lassen, ich muss es so sagen. Ich habe da diese Botschaft da gehört, wow, zum Leidwesen meiner Mutter. Ja, was war jetzt geschehen? Meine Eltern hatten beide von ihren Eltern, also von meinen Großeltern, den Glauben als sehr eng und gesetzlich, eben so Mose-mäßig erlebt. Und dann hatten meine Eltern gesagt, wenn wir dann verheiratet sind, dann nehmen wir dann Abstand von dem. Und vor allem meine Mutter, alles, was irgendwie positiv vom Glauben sprach, das hat sie somit abgestoßen. Ja, und jetzt bin ich da gläubig geworden an Jesus und bei mir war es jetzt gerade umgekehrt. Jetzt hatte ich eine Jugendgruppe erlebt, die liebt. Da bin ich angenommen. Ja, folglich habe ich all das abgestoßen, was gegen den Glauben ist. Und das hatte dazu geführt, dass wir 35 Jahre lang uns gegenseitig abgestoßen hatten. Das war schwierig. Das heißt, der Liebestank war nicht nur wenig gefüllt, sondern bekam noch ein Loch. Also all das, was da ein bisschen reinkam, floss wieder raus. Und darum konnte ich das in der Theorie, ja, die Theorie, das hatte ich dann schon mal begriffen. Aber ich konnte das nicht annehmen. So, das ist also meine Situation. Und dann hatten mich diese Jugendlichen da in den Gottesdienst eingeladen, das war damals eine FEG. Und der Pastor dort, das war so ein Bibel, so ein Theologe, und das hat mich fasziniert. Wow, der kannte die Bibel und ich habe da aufgeschrieben, so wie der Ueli das macht, oder? Und wenn da eine Bibelstelle kam, habe ich mir die notiert und zu Hause dann nochmals nachgelesen und dann angestrichen. Und so mit den Jahren ist dann die Bibel immer mehr angestrichen gewesen. Und das hat der dann gemerkt, dass ich da so intensiv zuhörte. Und ich bekam dann mit, hey, die haben noch einen Bibelabend unter der Woche. Ja, dann ging ich als 16-Jähriger an den Bibelabend. Und das hat der Pfarrer dort sowieso dann gemerkt. Und dann hat er mich dann mal gefragt, so nach 3 Jahren, ja, möchtest du mal eine Andacht halten? So ein Bibelabend. Ja, ja, klar. Hat er mir einen Bibelvers gegeben, noch ein Büchlein zum Lesen und so. Dann habe ich diese Andacht gemacht und dann kam das irgendwie gut raus und dann hat er gesagt, du, wenn du wieder mal etwas hast, dann sag es mir. Dann kannst du mal am Sonntag predigen. Ja, logisch, nach 3 Monaten hatte ich etwas, oder? Und dann, und ich merkte wiederum, das war jemand, der hat an mich geglaubt. Der hat mich gefördert. Der hat etwas in mir gesehen, das hatte ich ja irgendwie zu Hause so nicht erlebt. Also vielleicht nicht, aber ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen. Und jetzt war da dieser Werner Tobler. Und der hat schon ganz viele Leute damals an die VETA, an die heutige STH, gesandt zum Theologiestudium. Dann hat er gesagt, du musst unbedingt Theologie studieren. Ja gut, also dann studiere ich dort Theologie. Zum Leidwesen meiner Mutter. Denn er hatte gut, dass ich glaube, sie hatte früher selbst geglaubt und so, okay. Aber dass jetzt ausgerechnet einer ihrer Söhne noch Theologie studiert und erst noch bibeltreu. Also nein, das muss ja nicht sein. Das wird ja eng und gesetzlich. Also das heißt, finanziell wurde ich zwar unterstützt für das Studium, aber nicht ideell. Da war ich wiederum alleine. Also das, was da gefüllt wurde, floss dann eben doch wieder raus und dann war das da immer so ein bisschen schwierig. Und dann hatte ich während des Studiums den Heinz Struppler kennengelernt. Ein Struppler, das war der, der ursprünglich mal den ICF gegründet hatte. Und der hatte so ein Bible Study gemacht. Selbstverständlich war ich dort auch mit dabei. Immer am Mittwoch schnell von Basel nach Zürich, dann wieder zurück oder für das Bible Study. Und eines Tages hat er dann gesagt, so, nächstes Mal machst du dann das Bible Study. Du studierst ja Theologie. Ja gut, okay, ja klar, kann ich ja, ich bin ja Theologiestudent. Und wiederum hatte ich jemanden erlebt, der mich gefördert hat, der an mich geglaubt hat, der mir etwas von dem gezeigt hat. Und ich erkannte, hey, das sind Leute, die kennen Jesus gut. Und ich ja noch nicht so. Und jetzt klammere ich mich an diese Leute. Denn das sind Leute, die kennen die Bibel besser und die haben schon viel mehr Erfahrung mit Jesus und so weiter. Und ich merkte, ah, so funktioniert das offenbar. Ja, in der Theorie wusste ich das zwar, aber wie entfaltet jetzt Jesus diese Liebe in mir drinnen? Indem er mir Leute an die Seite gestellt hat, die mich gezogen haben, die mich gefördert hatten. Und dann hatte ich da während des Studiums dann Rahel, also meine Frau, kennengelernt. Und dann hatte ich über Rahel Schwiegereltern kennengelernt. Hey, die hatten sich in den Arm genommen, wenn man Hoi und Ciao gesagt hat. Das war für mich ganz, ganz komisch. Und dann habe ich durch Rahel eine Familienkultur kennengelernt. Das war für mich total fremd. Und wiederum merke ich, ah, da habe ich durch diese Familie eine Unterstützung erhalten. Ja, das war total gut. Aber zum Leidwesen meiner Mutter. Denn Rahel ist eine Pastorentochter. Und das kann ja nicht gut kommen. Jetzt kommen da noch zwei so fromme zusammen. Und dann ist es ja sowieso dann gesetzlich und irgendwie so. Das war schwierig. Rahel hat bis heute nicht wirklich eine Beziehung zu meiner Mutter. Ja, das war schwierig. Ja gut. Und dann bin ich da im Studium gewesen und dann mussten wir so ein Jahr vor Abschluss ein Kurzpraktikum machen. Ich konnte das in Interlaken, weil Rahel von Interlaken kam, habe ich das in Interlaken, in der Pfimi dort machen können. Und da kam Erich Theiss für 2 Wochen. So eine evangelistische Runde, er hat da jeden Abend gepredigt und so. Und ich konnte diese 2 Wochen da organisieren. Und auf dem Parkplatz beim Nachhausefahren hat er mich dann gefragt, möchtest du nicht zu mir nach Schaffhausen kommen, in sein Werk, das er hatte, und dann könnte ich dann da lernen, Pastor zu sein, also ich soll das Studium abschließen und dann zu ihm kommen. Ja, so kam ich dann zu Erich Theiss. Und dann war ich am Anfang einfach dabei, der hat dann gepredigt und Seminare gehalten. Und dann hat er dann gesagt, so, den Mittelteil, den machst jetzt du. Oder das waren immer dieselben Botschaften, die kannte ich ja mit der Zeit dann. Und dann hatte ich den Mittelteil gemacht. Und mit der Zeit hat er gesagt, so, jetzt machst du das. Und so kam ich langsam in den Dienst hinein. Und wiederum merkte ich, hey, das ist eine Person, die glaubt an mich. Und wir waren da tausende von Kilometern nebeneinander im Auto, wenn wir da irgendwo auf Bremen oder was gefahren sind, dann hat er mich gefragt und er war mein Mentor und er hat mich gefördert und ich konnte Fragen stellen. Und ich erlebte, wie mir Gott wiederum eine Person zur Seite gestellt hat, die mich gefördert hat, wo ich dabei sein konnte. Ah, das war so gut. Na gut, also Erich Theiss. Es war die Zeit in Schaffhausen, wo unsere 3 Kinder dann geboren worden sind, zum Leidwesen meiner Mutter. Nicht wegen den Kindern. Aber wir hatten unsere Kinder versucht, biblisch zu erziehen. Und da war dann mal Weihnachten und was soll man sich jetzt schenken lassen und so. Und dann hat unser Jonas, der Mittlere, dann sich eine Hillsong-CD gewünscht. Hillsong, da diese Lobpreisgruppe. Eine CD, christlich. Wie ist dann das für verdrehtes Ding, dass die eigenen Kinder solche Weihnachtsgeschenke sich wünschen? Das war ganz schwierig. Und bis heute haben unsere 3 Kids kaum eine Beziehung zur Mutter. Ja, schade. Also das ging immer so parallel halt. Ja, das war dann schwierig. Dann nach dem Studium war ich dann eben da im Praktikum und so und dann hat mich Markus Koch gesehen. Markus Koch, das ist so der Ausbildungsleiter in der SPM, also im Verband. Und der hat nur gewartet, bis ich dann ordiniert bin. Und dann hat er gesagt, wollen wir nicht eine Kurzbibelschule miteinander entwickeln? Oder da Martin war mit dabei und so andere. Und dann haben wir diese Kurzbibelschule entwickelt und dann hatte ich zum ersten Mal vom PowerPoint weg unterrichtet. Und ich merkte, hey, wow, da ist ja eine Dynamik da, das kannte ich ja noch gar nicht. Und ich merkte, du, ich glaube, ich habe da eine Gabe. Eine Gabe zum Lehren, ja, du kennst sie auch, ja, du hast auch KWS gemacht. Ja, ja, super. Und dann habe ich da irgendetwas von dem gemerkt, hey, da ist ja eine Gabe da. Und wiederum war das eine Person, die hat an mich geglaubt. Die hat mich gefördert. Ja klar, mit den Jahren entwickeln wir dann selber so ein bisschen ein Profil. All diese Leute, die waren nur über einige Jahre so meine Vorläufer. Und dann kamen wieder andere. Also es ist nicht so eine Person fürs ganze Leben. Und dann war da noch so ein Freund, ich kannte den schon von der Mittelschule, hatte mit ihm Theologie studiert und so. Und dieser Kontakt blieb immer mehr, dann lernte ich seine Frau und sie, Rahel und so weiter, kennen. Bis heute haben wir so etwa alle 6 Wochen, heute Nachmittag zum Beispiel, wieder ein Freundestreffen. Und jetzt sind wir da zu viert zusammen. Und der da hat mich ganz stark gefördert. Der hat gesagt, komm, mach etwas und mach noch eine Ausbildung. Und jetzt doktorierst du und so. Und ich, ja gut, okay und so. Und jetzt machst du noch eine Weiterbildung zum Supervisor und so. Und der hat wirklich an mich geglaubt. Also mein Leben wäre nicht so, wenn der nicht immer da gewesen wäre. Das ist so eine Person, die über Jahrzehnte jetzt schon bei mir ist. Also, das war da ganz, ganz speziell. Ich konnte so eine Coaching-Ausbildung dann machen, habe dort auch vieles persönlich einfach aufarbeiten dürfen und das tut mir sehr, sehr gut. Und wenn ich jetzt heute zurücksehe, merke ich, hey, das ist eben diese Liebe, die sich entfaltet. Da waren Menschen, die an mich geglaubt haben. Jetzt heute mache ich noch eine Weiterbildung zum europäischen Supervisor und da wurde mir Daniel Frey als Lehrsupervisor vor die Nase gestellt. Ich kannte den vorher noch nicht. Der ist 15 Jahre älter wie ich und der war selber Pastor. Hey, und jetzt kann ich den fragen, der weiß ganz genau, was ich da jetzt gerade erlebe und durchmache und eben nicht und hin und her. Das ist so toll. Und jetzt kann ich ihn fragen und dann reflektiert er mich und dann fragt er mich, und ja, warum kannst du dich denn da nicht abgrenzen, wenn da Kritik kommt und hin und her? Und ich, gut, okay, ja, schauen wir das mal zusammen an. Und ich erlebe etwas von dem, was es bedeutet, dass Jesus in meinem Herzen ist und Liebe entfaltet. Wie macht das Gott? Wenn ich zurücksehe, und das habe ich ja in der Situation drinnen nicht gesehen, aber wenn ich in meinem Leben zurücksehe, dann merke ich, es sind etwa ein Dutzend Leute gewesen bisher, die ganz maßgebend mein Leben verändert hatten. Also die irgendetwas gleich hatten wie ich und deswegen hatte ich mich an sie geklammert. Und ich hatte etwas von denen gelernt. Und jetzt, wenn ich zurücksehe, merke ich ja, in der Theorie konnte ich das nicht fassen, dass ich geliebt bin. Aber durch das, dass ich Menschen erlebt hatte, die mich liebten, die mich förderten, die an mich glaubten, die ein Vorbild für mich waren, die einen Schritt weiter waren wie ich, deswegen konnte ich mich entwickeln. Und dann hatte ich plötzlich gemerkt, ja, aber das steht ja sogar so in der Bibel. Oder der Paulus, wo hat er Theologie studiert? Ja, bei Gamaliel. Da war der eben ihm voran. Und dann später hat er dann gesagt, folget meinem Beispiel. Und dann hat er dem Timotheus gesagt, was du von mir gehört hast, gib anderen weiter, die wiederum in der Lage sein werden, anderen zu geben. Und da merke ich, ah, die Geschichte ist ja gar nicht fertig. Sondern jetzt geht es da ja weiter. Indem das, was Gott mir gezeigt hat, das kann ich jetzt anderen weitergeben. So, und jetzt ist da der Nächste. Und jetzt kann ich das, was ich erhalten habe, wiederum weitergeben. Und jetzt ist nicht all das, was ich habe, 1:1 für den Nächsten. Sondern, wie es bei mir war, jeder von dem hat irgendein Aspekt mir gezeigt. Und jetzt kann ich aber wiederum für andere auch einen Aspekt weitergeben. Und eben 1. Timotheus 2, Vers 2, dann heißt es dann, so, dass der dann selbst wieder in der Lage sein wird, den Nächsten wiederum so zu fördern. Ja, wunderbar. Und jetzt sind wir in diesem Kreislauf drin, wie Gott sich das gedacht hat. Er wohnt in meinem Herzen drin mit seiner Liebe. Das ist dieser neue Bund, der da verheißen ist. Wir werden umgestaltet werden in sein Bild. Wir werden so verändert werden, dass wir immer mehr so denken, wie Jesus denkt. Dass wir automatisch immer mehr die Gebote halten. Aber wie macht er das? Indem er uns Menschen an die Seite stellt. Indem Gott uns Menschen gibt, die weiter sind wie wir selber in einem Punkt. Die sind ja auch nicht vollkommen, ist ja egal. Aber an einem Punkt sind sie weiter. Und jetzt dürfen wir uns an diese Leute klammern und diese ausquetschen wie eine Zitrone. Ich möchte jedes Ding, das du schon begriffen hast und ich noch nicht, das möchte ich haben. Das heißt für uns, oder es beginnt mal damit, dass ich überhaupt in der Beziehung mit Jesus bin. Also, dass ich Jesus in mein Herzen einlade und jetzt wohnt er darin. Ohne dem geht's nicht. Also, das ist der Startpunkt. Aber jetzt können wir beten, Gott, wo hast du mir Menschen gegeben? wo ist für den jetzigen Zeitpunkt, wo ich jetzt lebe, wo ist jetzt die Person an meiner Seite? Und weißt du was, wenn du eine Person fragst, hey, könnten wir nicht eine Zweierschaft zusammen machen? Könntest du nicht so mein Mentor sein? Können wir uns nicht ab und zu treffen und dann möchte ich von dir hören und lernen und du spiegelst mich und so weiter? Wenn du so eine Person fragst, was wird die wohl sagen? Oder wir haben ja Angst, dass ein Nein kommt. So wie in der Schulzeit, oder wenn man verliebt ist und jetzt gibt man da das Zettel wieder, ich hatte im Fall. Dann hat man ja Angst, dass der Nein sagt oder die Nein sagt. Oder man möchte nicht enttäuscht werden, so Beziehungsabbruch, das tut uns nicht gut. Und darum wagen wir niemanden zu fragen. Wollen wir nicht eine Zweierschaft oder eine Viererschaft so als Ehepaar? Wollen wir nicht eine Viererschaft machen? Ich habe in meinem Handy 3 Chats, also zu 3 Ehepaaren, mit denen wir eine Viererschaft haben. Und das ist nicht dienstlich und gemeindlich und hin und her, sondern das sind einfach Freunde, mit denen treffen wir uns regelmäßig. Und dann manchmal bin ich da unten und ich brauche die Unterstützung, und manchmal ist dann umgekehrt oder so. Oder eben der Dani Frei, das ist einer, der, also der, das ist nicht einfach eine Freundschaft, sondern der ist weiter. Herr, wo hast du für mich solche Menschen? Menschen, wo ich mich anhängen kann. Menschen, die weiter sind wie wir. Lange, lange Zeit hatten wir mit Fanwissens solchen Kontakt. Jetzt ist gesundheitlich schwierig geworden, aber das hat hier begonnen und dann in Dietikon ging es dann weiter und jetzt in Schaffhausen hatten wir uns immer noch regelmäßig getroffen. Und wenn wir dann erklärt haben, ja, unsere Kinder und so und gehen langsam außer Haus und so, dann hatten sie gesagt, ja, ja, das kennen wir und so. Die waren uns voraus. Und Fanwissens vielleicht jetzt nicht ganz so prägend wie die anderen, aber das war so eine Beziehung, wo wir immer ein bisschen sehen konnten, wie ist es dann, wenn man schon einen Schritt weiter ist. Wenn man von der größeren, vom größeren Haus in eine kleinere Wohnung geht und so weiter. Das waren so all die Schritte, die man gehabt hat. Herr, wo hast du für mich? Also erster Schritt, Jesus ins Herz nehmen. Zweiter Schritt, Herr, wo ist die Person, die du mir zur Seite gestellt hast? Und dann der dritte Schritt, wo ist die Person, in die ich mich investieren kann? Hey, was für eine Ehre, wenn da jemand kommt, der ein bisschen älter ist, und der einem sagt, hey, wollen wir eine Zweierschaft machen? Ich kann dir Dinge erklären. Du musst nicht, aber du darfst. Und dann kann ich wieder etwas weitergeben. Und darum, komm, lass uns beten. Und lass uns Gott fragen, wo sind die Menschen heute, die du mir zur Seite gestellt hast, oder wo sind die Menschen, für die ich da sein kann? Und das fördert, das verändert unsere Herzen. Komm, lass uns beten. Der Heilige Geist wird uns helfen, wird zu uns reden. Heiliger Geist, du bist so gut. Danke, dass wir zum einen dein Wort haben können, dass wir verstehen können, dass du uns Dinge aufdeckst, dass wir sehen, wow, du veränderst uns. Aber gleichzeitig bist du auch der ganz praktische Gott. Der Gott, der mir gegenübersteht und der jetzt ganz konkret sorgt, dass dort, wo etwas kaputt gegangen ist, dass es wieder heil werden kann. Danke, dass meine Beziehung zur Mutter, ja, ich sage jetzt mal, zu 95% heute wieder gut ist, nach 35 Jahren. Danke hast du aufgearbeitet, danke hast du Gnade gegeben, dass wir heute wieder normal miteinander zusammen sein können. Ja, das ist deine Gnade. Du hast mich gesehen, auch wenn der Liebestank wenig gefüllt war. Und du hast gesagt, ich liebe dich und deswegen flicke ich dich zusammen. Und so bitte ich dich für uns, dass wir alle die Personen sehen dürfen, die du uns an die Seite gestellt hast, dass du uns entwickelst. Zeige uns, wer ist die Person, die du mir gegeben hast. Und Herr, wem gegenüber kann ich mich investieren, wo ich gerade die richtige Person für die bin? Ich möchte das weitergeben, was du mir gegeben hast. Danke, dass ich nicht alleine bin. Und danke ist der Glaube auch nicht einfach nur eine Theorie, sondern ist Glauben eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Du bist es, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Und danke, dass du eh weißt, wo mein Manko ist. wo ich etwas zu wenig mitnehmen konnte. Jesus, du kennst es. Blicke auch das noch zusammen, dass es heil sein kann, dass wir stabil sein können, dass wir tragen können, was eben da ist an Lasten im Alltag. Danke, dass du uns begleitest und in unseren Herzen. Amen.